setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta.
Wir befinden uns im Dienst, und zwar in der Allgemeinchirurgie. Uns wird eine 30-jährige Patientin vorgestellt mit einer akuten Appendizitis. Die Patientin hat keine Vorerkrankungen, jedoch wird uns berichtet, dass sie schwanger ist, und zwar in der 22. Woche. Bei Inspektion des Mutterpasses erfahren wir, sie ist erstgravida, nullipara, also die erste Schwangerschaft, und sie hatte noch keine Geburt. Und soweit handelt es sich um eine unauffällige Schwangerschaft. Die Patientin ist nüchtern und nimmt keine Medikamente ein.
Aus gegebenem Anlass schauen wir uns heute einmal an, was die Anästhesie bei Schwangeren so für Besonderheiten mit sich bringt. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir uns erstmal die pathophysiologischen,
Das sind alles physiologische Veränderungen, die man hier mitmacht.
Und da ist es natürlich naheliegend, dass wir uns zuallererst mit den physiologischen Veränderungen in der Schwangerschaft beschäftigen. Hier sei auch nochmal kurz gesagt, tatsächlich sind Operationen in der Schwangerschaft gar nicht so selten, wie man das vielleicht denkt. Die Rate liegt so tatsächlich bei 0,75-2% aller Schwangeren. Das heißt, da kommen schon ein paar OPs während der Schwangerschaft zusammen.
Die häufigsten Operationen, die in der Schwangerschaft auftreten, sind natürlich in der Regel Notfälle. Und dabei ist die Appendektomie mit ca. 44% an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt dann auch schon direkt die Scholezystektomie. Weitere Indikationen sind dann in der Regel ovarielle Pathologien sowie traumabedingte oder onkochirurgische Eingriffe. Tatsächlich werden viele Frauen mit unbekannter Schwangerschaft operiert. Und so erklärt sich auch die Verteilung der Operationen auf die verschiedenen Trimina. Die häufigsten Operationen erfolgen nämlich im ersten Trimenon und dann die nächsthäufigen im zweiten Trimenon und die wenigsten Operationen mit 23% erfolgen im dritten Trimenon. Gucken wir uns die verschiedenen physiologischen Veränderungen doch mal grob nach Organsystem sortiert an.
Und da starten wir einmal mit dem respiratorischen System. Letztendlich kann man sagen, dass die alveoläre Ventilation bis zum Ende der Schwangerschaft um 50% gesteigert wird. Das passiert einerseits durch die Zunahme der Atemfrequenz um ungefähr 15%, aber auch über die Zunahme des Atemzugvolumens. Hier geht man von einer Zunahme um ungefähr 40% aus. Zeitgleich nimmt die funktionelle Residualkapazität um ca. 20% ab. Da ist die Erklärung auch sehr naheliegend. Natürlich kommt das durch den Uterus, der immer weiter wächst und dann von unten natürlich auf das Zwerchfell drückt. Letztendlich passieren diese Veränderungen Progesteron vermittelt, um einen bis zu 20% erhöhten Sauerstoffverbrauch zu kompensieren. Durch eine Hyperventilation in der Schwangerschaft kommt es prinzipiell zu einer respiratorischen Alkalose. Das können wir uns auch nochmal für später im Hinterkopf behalten. Und insgesamt sinkt auch die Apnoe-Toleranz. Das ist natürlich auch ein relevanter Fakt für unsere Narkose. Vielen ist wahrscheinlich auch noch im Hinterkopf, dass bei Schwangeren immer vom schwierigen Atemweg gesprochen wird und von der schwierigen Intubation. Das liegt tatsächlich daran, dass die Schleimhäute besser durchblutet sind und es zu vermehrter Ödembildung kommt und deshalb eben auch zu einer Schwellung der Schleimhäute im Respirationstrakt. Die Inzidenz der schwierigen Intubation liegt tatsächlich bei 1 zu 30 und für die unmögliche Intubation bei 1 zu 280. So grob gesagt ist das damit 8-mal häufiger als bei nicht schwangeren Patienten. Es gibt da noch so ein paar Risikofaktoren, die das Ganze auch noch negativ beeinflussen. Da wäre ein Alter über 35 Jahren zu nennen oder auch ein Körpergewicht von über 90 Kilo. Gehen wir weiter zu den kardiovaskulären Veränderungen.
Genau, in der Schwangerschaft muss sich unser kardiovaskuläres System natürlich den Bedürfnissen von Mutter und Fetus anpassen. Zum Ersten vermehrt sich das Blutvolumen und zwar beginnt es schon in der 8. Schwangerschaftswoche. Es wird bis zum Schluss der Schwangerschaft um 50% zunehmen. Weil jetzt die Erythrozytenanzahl aber nicht im gleichen Verhältnis steigt, haben wir quasi durch das erhöhte Plasmavolumen eine physiologische Schwangerschaftsanämie. Zu erwartende Hämoglobinwerte belaufen sich dabei um 11 Gramm pro Deziliter.
Und das ist natürlich irgendwie richtig smart, weil durch diese Steigerung des Blutvolumens schafft sich der Körper da schon direkt eine eigene Reserve, um zum Beispiel bei peripartalen Blutungen schon mal so einen gewissen Puffer aufzubauen.
Weiterhin nimmt auch unser Herzzeitvolumen im Verlauf der Schwangerschaft um etwa 50% zu. Und die Steigerung beginnt tatsächlich schon im ersten Trimenon. So ungefähr einem Drittel erfolgt die Erhöhung durch das Schlagvolumen, durch die Erhöhung des Schlagvolumens. Und der Rest passiert durch eine Erhöhung der Herzfrequenz. Also eine Herzfrequenzerhöhung von 10 bis 15 Schlägen pro Minute ist völlig physiologisch. Weiterhin kommt es zu einer reduzierten Nachlast und auch da nochmal zur Erhöhung des Herzzeitvolumens. Durch die Zunahme des Plasmavolumens steigt natürlich auch das Verteilungsvolumen für Pharmaka an. Und auch die begleitende Hyperalbuminämie führt zu einer reduzierten Proteinbindung verschiedener Pharmaka. Außerdem sinken sowohl der systemische als auch der pulmonale Gefäßwiderstand. Und auch das passiert schon relativ früh im ersten Trimenon. Aber trotz dieser Abnahme des peripheren Widerstandes sinkt der arterielle Druck nur wenig und er wird über die Steigerung des HZV nahezu konstant gehalten. Eine sozusagen Spezialität in der Schwangerschaft stellt auch das Vena Cava Kompressionssyndrom dar. Der immer wachsende Uterus kann natürlich den venösen Druckstrom aus den Beinen und aus dem Becken über eine Kompression der Vena Cava Inferior beeinflussen. Und außerdem auch die Erhöhung des intraabdominellen Drucks trägt dazu bei. Und durch diese Kompression der Vena Cava kann es tatsächlich dazu kommen, dass das HZV um 25-30% reduziert wird. Die Frauen können teilweise Schwindelgefühle entwickeln und unspezifische Beschwerden haben, aber im schlimmsten Fall kann es auch zum Kreislaufstillstand mit maternaler und fetaler Vitalgefährdung kommen. Zur Prophylaxe können wir deswegen die Patientinnen in Linksseitenlage verbringen, sodass der Druck von der Vena Cava Inferior genommen wird. Und dabei hat sich gezeigt, dass die Linksseitenlage auf jeden Fall 30 Grad betragen sollte, damit sich der Durchmesser der Vena Cava wiederherstellen kann. Außerdem kommt es in der Schwangerschaft zu Veränderungen im hämatologisch-hämostasiologischen System. Und da können wir uns einfach merken, dass das Gerinnungsgleichgewicht in der Schwangerschaft eher in Richtung Koagulation verschoben ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass dieser prokoagulatorische Zustand den maternalen Blutverlust unter der Geburt reduzieren soll. Aber wir müssen bedenken, daher haben wir auch eine erhöhte Gefahr von Thromboembolien.
Da können wir auch nochmal dran denken, dass wir während einer Schwangerschaft immer erhöhte Dedimere vorfinden werden. Bezüglich des gastrointestinalen Systems ergeben sich auch ein paar Veränderungen. Letztendlich ist die Magenentleerung bei Schwangeren nicht grundsätzlich erhöht, aber in der Schwangerschaft kommt es bei 30-50% der Schwangeren zu einem erhöhten gastroösophagealen Reflux. Und durch die intraabdominelle Druckerhöhung zusammen mit einem verminderten ösophagealen Verschlussdruck kommt es insgesamt zu einem erhöhten Aspirationsrisiko. Deshalb auch ganz klar ab der 20. Schwangerschaftswoche und bis 24 Stunden postpartal, das auch immer gut im Hinterkopf behalten, diese 24 Stunden eben auch nach Entbindung, gelten Schwangere als Patienten mit einem Risiko für eine Aspiration und deshalb würden wir hier in jedem Fall eine RSI durchführen.
Und zu guter Letzt noch zum renalen System, nur ganz kurz. Auch das Nierenvolumen nimmt natürlich zu, schon bereits auch im ersten Trimenon und steigt im Verlauf der Schwangerschaft an, sodass es zu einer Hyperfiltration kommt auf etwa 150% des Ausgangswertes. Also der renale Plasmafluss und die glomeruläre Filtrationsrate steigen an. Nicht selten ist eine Glukosurie und auch gelegentlich kann es zu einer Proteinurie kommen. Durch veränderte Schwellenwerte für das antidiuretische Hormon und das Durstgefühl stellt sich aber bei der Schwangeren ein neues Gleichgewicht ein.
Was bedeuten diese ganzen physiologischen Veränderungen jetzt für unsere Anästhesieführung? In erster Linie müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, welche Medikamente wir einsetzen können. Da empfiehlt sich natürlich immer der Blick auf Embryotox. Da ist eigentlich sehr gut dargestellt, welche Medikamente sicher zu verwenden sind und bei welchen wir eher vorsichtig sein sollten. Aber wir schauen uns mal ein paar anästhesierelevante Medikamente an. Bei den Opioiden kann man sagen, dass sie natürlich plazentagängig sind und auch eine Atemdepression somit beim ungeborenen Kind verursachen können. Solange wir jetzt nicht kurz vor der Geburt stehen, ist das jetzt natürlich kein riesengroßes Problem. Und da muss man sagen, wenn es also noch weit zum Geburtstermin ist, können wir Opioide recht sicher anwenden.
Da natürlich an Schwangeren keine Experimente und keine Studien durchgeführt werden dürfen, aus ethischen Gründen, können wir bei vielen Medikamenten uns nur auf Erfahrungsberichte oder auf Tierversuche verlassen. Deswegen eignen sich natürlich Medikamente, bei denen die Erfahrungsberichte besonders ausführlich sind oder beziehungsweise Medikamente, bei denen man viele Erfahrungsberichte hat. Und dazu gehört natürlich an erster Stelle bei den Hypnotika unser Propofol. Und für das Propofol gibt es keine bekannten Kontraindikationen, keine Einschränkungen. Daher wäre Propofol unser Hypnotikum der ersten Wahl. Ein weiteres Hypnotikum, was erwähnenswert ist, ist das Ketamin. Das ist auch wie das Propofol plazentagängig, erhöht im ersten und im zweiten Trimenon den Uterotonus, ist aber gerade im dritten Trimenon und auch wenn wir an Notsekte denken, durchaus ein Medikament, was wir in Erwägung ziehen können.
Glukokortikoide sollten wir insgesamt meiden, da sie zu einer intrauterinen Wachstumsretardierung, Frühgeburt, Hypoglykämien und auch Hypotonien führen können.
Eine weitere Gruppe wichtiger Medikamente, die wir bei der Narkose benutzen, sind ja unsere Muskelrelaxantien. Die sind in der Regel nicht plazentagängig und deswegen können wir sie hervorragend einsetzen.
Und neben den Muskelrelaxantien kann es ja auch passieren, dass wir Sympathomimetika in unserer Narkose brauchen. Da kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass natürlich alle Sympathomimetika letztendlich eine uteroplazentare Minderperfusion verursachen können. Und deshalb würde man sie sehr mit Bedacht einsetzen. Aber wenn sie eben notwendig sind, dann müssen wir sie auch verwenden.
Sollte es in der Schwangerschaft oder bei Schwangeren zu einer hypertensiven Krise kommen oder zu einer allgemeinen Hypertension, gegen die wir was tun möchten, dann wären unsere Medikamente der ersten Wahl Alpha-Methyldopa und das Dihydralazin.
Und intraoperativ können wir da auch sehr schön auf das Urapidil zurückgreifen.
So Greta, wie machen wir denn jetzt praktisch unsere Narkose?
Hier steht an erster Stelle die Verhinderung einer fetalen Asphyxie. Das ist so ein bisschen unsere anästhesiologische Herausforderung in diesem Fall. Die uteroplazentare Einheit weist nämlich keine Autoregulation auf und deswegen ist es für eine suffiziente Perfusion wichtig, dass wir einen ausreichenden maternalen Perfusionsdruck sicherstellen und ein ausreichendes HZV. Außerdem müssen wir auf die Oxygenierung und den PaCO2 der Schwangeren besonders Acht geben. Eine kurzfristige maternale Hypoxie kann vom Fötus gut toleriert werden. Wenn es aber zu längeren Phasen einer Hypoxämie kommt, dann kommt es zur uteroplazentaren Vasokonstriktion und damit eben zu einer fetalen Hypoxämie, einer Azidose und im schlimmsten Fall dann zum Tod des Feten. Kommt es zu einer maternalen Hyperkapnie, wird die CO2-Diffusion aus dem fetalen in den maternalen Kreislauf beeinträchtigt und so kommt es zu einer fetalen Azidose. Kommt es andersrum zu einer maternalen Hypokapnie, analog zur Vasokonstriktion, wie wir sie auch im Gehirn vorfinden, kommt es zu einer direkten uteroplazentaren Vasokonstriktion, auch in diesem Fall, was dann auch eine fetale Azidose auslösen kann.
Bezüglich der zeitlichen Priorisierung ist uns natürlich allen klar, dass Notfalleingriffe sofort durchgeführt werden sollen, während elektive Eingriffe natürlich am besten bis nach der Entbindung verschoben werden sollen. Eine ganz vulnerable Phase ist eben dieses erste Trimenon, in dem die Organogenese des Feten stattfindet. Das heißt, sollten Eingriffe nicht ganz so dringlich sein, müssen aber trotzdem noch in der Schwangerschaft durchgeführt werden, sollten sie möglichst im zweiten Trimenon erfolgen. Bei einer unkomplizierten Schwangerschaft sind in der Regel keine zusätzlichen Untersuchungen erforderlich. Jedoch ist es so, dass bei einem potenziell lebensfähigen Feten, und da sagt man so etwa ab der 23. Schwangerschaftswoche ist das der Fall, sollen tatsächlich die Herzfrequenz und auch die Uterusperfusion perioperativ überwacht werden. Und es sollen vor und nach dem Eingriff jeweils ein CTG erfolgen. Je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto mehr ist natürlich auch mit den Kollegen der Geburtshilfe zu diskutieren, ob die Operation auch in Notsektiobereitschaft stattfindet.
Das allgemeine anästhesiologische Vorgehen ist natürlich immer von der OP abhängig, aber generell können wir sagen, bei der Diskussion, ob wir eine allgemeine oder eine Regionalanästhesie bevorzugen wollen würden, dass der Regionalanästhesie da so ein bisschen der Vorzug gegeben wird, einfach weil die Kreislaufwirkung da ein bisschen überschaubarer ist. Im Hinblick auf die Regionalanästhesien denken wir auch nochmal dran, dass durch den Uterus, der von hinten auch auf den Spinalkanal drückt und durch die erhöhte Durchblutung auch im Bereich des Spinalkanals es zu einer deutlichen Reduktion der notwendigen Lokalanästhetika für eine Spinalanästhesie kommt und da wirklich deutlich geringere Dosen notwendig sind. Ab der 20. Schwangerschaftswoche, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, würden wir die Einleitung als RSI durchführen. Hier achten wir natürlich auch im Hinblick auf die respiratorischen Veränderungen auf eine sehr sorgfältige Präoxygenierung. Allerdings wird tatsächlich diskutiert, ob eine RSI wirklich erforderlich ist, da die Inzidenz einer Aspiration bei Schwangeren sehr gering ist und es gar keine klaren Daten gibt, die die Überlegenheit einer RSI zeigen können.
Als Einleitungshypnotika eignen sich, wir haben es vorhin bei den Medikamenten oben schon mal erwähnt, natürlich unser Propofol, aber auch Thiopental kann verwendet werden. Und auch beim Ketamin haben wir schon erwähnt, am liebsten nicht im ersten und zweiten Trimenon, aber im dritten Trimenon ist diese Erhöhung des Uterotonus nicht mehr nachweisbar und kann deswegen auch da verwendet werden. Zur Aufrechterhaltung der Narkose sollte man bedenken, dass alle halogenierten Inhalationsanästhetika, also gerade unser Sevoflurane, dosisabhängig die Uterusaktivität dämpfen. Und deswegen können Inhalationsanästhetika den Blutverlust nach Entbindung erhöhen.
Jana, wie sah denn dann im Endeffekt die Narkose für die schwangere Patientin aus?
Die verlief tatsächlich total unkompliziert. Die Patientin war ja schon in der 22. Schwangerschaftswoche, aber man ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht davon ausgegangen, dass man einen lebensfähigen Feten hätte. Deswegen wurde die Operation nicht in Standby mit der Gynäkologie durchgeführt. Alle Untersuchungen im Mutterpass waren ja unauffällig. Deswegen wurde die Patientin mit einer RSI eingeleitet und die Narkose wurde als TIVA aufrechterhalten. Es wurde mit ausreichender Volumentherapie und ein bisschen Akrinor für einen ausreichenden Blutdruck gesorgt und die Patientin konnte anschließend ganz unkompliziert auf Normalstation verlegt werden. Die Patientin hat als Schmerztherapie im Aufwachraum, und da sind wir vorhin noch nicht drauf eingegangen, Dipidolor erhalten, denn auch hier sind Opiate ein sicheres Medikament, auch für den Feten, wohingegen wir auf NSAIDs natürlich vor allem im dritten Trimenon verzichten sollten, aufgrund der Gefahr, dass sich der Ductus arteriosus frühzeitig verschließen kann. Aber hatten wir nicht noch ein Fun Fact?
Der Fun Fact passt tatsächlich sehr gut zu unserem heutigen Fall. Es wird diskutiert, ob die anatomische Verdrängung des Zökums durch den graviden Uterus tatsächlich eine Ursache dafür sein könnte, dass es in der Schwangerschaft viel häufiger zu Appendizitiden kommt und sie damit eben auch eine der häufigsten OP-Indikationen in der Schwangerschaft sind. Aber wir haben da so ein bisschen unsere eigene Theorie. Vielleicht liegt es auch einfach an der Plethora. Also wer noch ein neues Wort für seinen Wortschatz sucht, wir würden Plethora da ganz doll empfehlen.
Und für alle, die das vielleicht nicht wissen, Plethora kommt natürlich aus dem Griechischen, bedeutet Fülle oder Überfülle. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, dass die Plethora der Schleimhaut dazu führen kann, dass es eben bei Schwangeren auch vermehrt zu Intubationsproblemen kommt. Und, aber das kenne ich nur vom Hören sagen, es auch vermehrt zu Schnarchen kommen kann.
Gut, fassen wir noch einmal kurz zusammen, was wir bei Anästhesien bei schwangeren Patientinnen beachten müssen. Physiologisch kommt es im respiratorischen System zu einer erhöhten alveolären Ventilation, die durch die Erhöhung der Atemfrequenz und dem Atemzugvolumen zustande kommt. Insgesamt haben wir auch einen erhöhten Sauerstoffverbrauch. Die funktionelle Residualkapazität sinkt bis zum Ende der Schwangerschaft um ca. 20% ab.
Beim kardiovaskulären System kommt es durch das erhöhte Blutvolumen auch zu einer Erhöhung des Herzzeitvolumens, das vor allem durch die Erhöhung der Herzfrequenz und des Schlagvolumens entsteht. Der systemische Gefäßwiderstand hingegen nimmt ab. Aufgrund eines erhöhten Plasma- und Blutvolumens kommt es zu einer physiologischen Anämie der Schwangeren. Die Anzahl der Thrombozyten kann sich vermindern und das Erythrozytenvolumen steigt.
Ab der 20. Schwangerschaftswoche bis 24 Stunden postpartal sehen wir die Patientinnen als nicht nüchtern an und würden eine ESI durchführen. Wir denken nochmal daran, dass es aufgrund der erhöhten Schleimhautdurchblutung und Ödemneigung zu einem schwierigen Atemweg kommen kann.
Die glomeruläre Filtrationsrate und der renale Plasmafluss steigen ebenfalls an.
Bezüglich der zu verwendenden Medikamente lohnt sich immer ein Blick auf Embryotox, um nochmal nachzulesen, was geeignete Medikamente sind. Aber die meisten unserer gängigen Anästhetika sind problemlos anwendbar.
Weil die uteroplazentare Einheit keine Autoregulation aufweist, sollten wir auf die Verhinderung einer fetalen Asphyxie besonders achten. Da müssen wir vor allem auf den maternalen Perfusionsdruck und das HZV achten.
Ab der 23. Schwangerschaftswoche wird empfohlen, sowohl präoperativ als auch postoperativ zur Überwachung des Feten ein CTG durchzuführen.
Die Linksseitenlagerung reduziert das Risiko eines Vena Cava Kompressionssyndroms.
So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.